ARD.
Tschüss, Achalaski, der Hammer.
Januar, Februar, März, April, die Jahresfrist in Leben.
Mai. Das ist Celine Kassim. Sie ist 4 Jahre alt. Mit ihren Eltern Fahima und Said und ihren 3 Geschwistern lebt sie in einer Flüchtlingsunterkunft im brandenburgischen Lüchen. Fahimas Bruder Amer ist auf dem Weg zu ihnen. Er soll ihnen helfen, denn die Familie hat Post von der Ausländerbehörde bekommen. Familie Kassim soll abgeschoben werden, zurück in den Irak.
Die Familie hat ja einen Genozid überlebt. Ich bin auch ein Überlebender eines Genozids. Und ja, ich verstehe nicht, wieso man Überlebende eines Genozides so behandeln kann.
Die Kassims sind Jesiden. Auf sie machte die Terrormiliz Islamischer Staat im Sommer 2014 regelrecht Jagd. Umzingelte ihre Dörfer, ermordete, entführte und versklavte Tausende. Alles mit dem Ziel, die ethnisch-religiöse Minderheit auszulöschen.
Jeder, der überlebt hat, der hat gelogen. Wirklich jeder.
Deutschland hat Jesiden Schutz versprochen, den Völkermord im Jahr 2023 offiziell anerkannt. Und wenige Wochen später wird das Asylgesuch von Familie Kassim abgelehnt. Wir fragen uns, wie kann das sein?
Wir, das sind Johanna Sargmeister und ich, Maria Caroline Wölfle. Für Dieb Doku begleiten wir Familie Kassim fast 1,5 Jahre lang bei ihrem Kampf ums Bleiberecht, sind bei Terminen mit der Ausländerbehörde und vor Gericht mit dabei. Und wir reisen in den Irak, um zu erfahren, wie die Orte heute aussehen, in denen der IS ihre Freunde, Verwandten und Nachbarn ermordete. 3 Jahre lang, bis 2017 also, kontrollierte der IS die Region.
Wie präsent ist der Krieg heute noch? Und besteht dort für Jesiden tatsächlich keine Gefahr mehr, wie es im abgelehnten Asylbescheid von Familie Kassim steht? Die Geschichte der Familie Kassim, wo sie herkommen, wie sie den Völkermord überlebt haben und ob sie nun tatsächlich abgeschoben werden, das erzählen wir euch in 2 Folgen hier bei Dieb Doku. Es ist der 13. Februar 2024. Amer klammert sich angespannt ans Lenkrad.
Die haben ja einige Briefe bekommen, die sie nicht verstehen können. Und eine Rückführberatung von der Landrätin. Und die haben Angst, dass sie jetzt abgeschoben werden. Deshalb gucke ich mir die Papiere an und wir reden mit der Anwältin.
Rückkehrberatung. Die wird abgelehnten Asylbewerbern angeboten, damit sie freiwillig in ihr Herkunftsland zurückkehren. Fahima Kassim und ihre Familie haben kein Asyl bekommen. Ihr Antrag wurde vor 1 Jahr, also im März 2023, abgelehnt. 1 Woche gab man ihnen damals Zeit, Deutschland zu verlassen. Doch die Kassims sind geblieben. Sie haben Anwälte eingeschaltet und seitdem läuft der Rechtsstreit. Abschieben könne das Land sie trotzdem, sagt Amer. Deshalb macht ihm die Einladung zur Rückkehrberatung, die kürzlich kam, so Angst. Das Schreiben der Landrätin besteht aus lediglich 2 Zeilen.
Sie werden gebeten, am 20.02.2024 um 10.20 Uhr mit Ihren Familienangehörigen im Haus 4 im Raum 201 zur Durchführung einer Rückkehrberatung vorzusprechen.
Dass die ganze Familie, also auch die Kinder, während der Schulzeit zu diesem Termin sollen, das macht Amer misstrauisch. Er berichtet von einem Bekannten und der bösen Überraschung, die er nach seiner Rückkehrberatung erlebte.
Der wurde direkt von der Polizei eigentlich in Handschellen mitgenommen, ohne dass er irgendwas machen kann, in den Charter gesetzt. Er hat mir erzählt, dass es nicht mal 1,5 Stunden gedauert hat, bis er im Flugzeug saß und dann Richtung Irak flog.
Amer schaut konzentriert auf die Fahrbahn, während er mir das erzählt. Wir fahren auf einer schmalen Landstraße, vorbei an Feldern und Wäldern. Aber er scheint die brandenburgische Idylle gar nicht zu registrieren. Immer wieder piepst eine App, die vor Blitzern warnt. Noch mehr Punkte in Flensburg kann er sich nicht leisten. Er braucht den Führerschein, um nachts in die Klinik zu kommen, um sich seinen Traum zu erfüllen. Amer will Arzt werden. Er ist 22 Jahre alt und studiert Medizin. Auf mich wirkt er ziemlich zielstrebig, wenn er mir von seinen strikten Routinen für Sport und Ernährung erzählt. Social Media hat er nicht, um nicht vom Lernen abgelenkt zu werden. Selbst WhatsApp schaltet er immer wieder ab. Er möchte die vielen Möglichkeiten, die sich ihm hier bieten, so gut es geht nutzen.
Hier geht man zumindest einen Wunsch nach, etwas, einen Traum nach, dass man sich erfüllen kann, einen Job, sei es Sport oder irgendeinen Beruf, wo man sich weiterbildet, irgendwie Menschen helfen, etwas, wo man sich daran hängt und sich dadurch entwickelt.
Amer lebt seit 9 Jahren in Deutschland. Als er 2015 kam, hat er sofort Asyl bekommen. Er war damals 15, ging zur Schule, in den Fußballverein, hat Abi gemacht. Von seiner Familie lebt mittlerweile ein Großteil in Deutschland, erzählt er. Sie haben hier Firmen gegründet und Arbeit gefunden. Amer hat noch 10 Geschwister. Fahima ist 36, also 14 Jahre älter als Amer. Ihre beiden älteren Töchter sind heute so alt wie er, als er nach Deutschland kam.
Denen wünsche ich wirklich halt, dass sie eine Chance bekommen, hier eine Zukunft aufzubauen und ein sicheres Leben führen zu können.
Ermöglicht hat das damals auch die Politik, die auf den Genozid reagierte. Es gab Sonderkontingente, mit denen Jesiden und ihre Kinder aus dem Kriegsgebiet regulär nach Deutschland kommen konnten. Und 2014 stellte der Bund eine sogenannte Gruppenverfolgung von Jesiden im Irak fest. Das bedeutet, Jesiden aus dem Irak, die hier Asyl beantragt haben, bekamen es in den meisten Fällen auch.
Meine Schwester ist dort geblieben, weil vor allem die Kinder jung waren und die nicht über Fluchtwegen zu Fuß fliehen konnten. Die sind viel länger geblieben dort. Die haben viel mehr erlebt, sehr lange in Angst gelebt haben die.
Das Asylgesuch seiner Schwester und ihrer Familie wurde anders bewertet als seins. Auch weil sie erst 2022 über die Balkanroute nach Deutschland kamen. Das findet Amer unfair. Und er ist enttäuscht von der Politik, die Jesiden immer wieder Schutz versprochen hatte.
Wie etwa am 19. Januar 2023, also 1 Jahr vor dieser Autofahrt. Da war das Asylgesuch der Familie noch in der Prüfung. Für die Kasims und für die meisten Jesiden in Deutschland ist dieser 19. Januar 2023 ein wichtiger Tag. Denn da stimmte der Bundestag darüber ab, ob die Verbrechen des IS an den Jesiden von Deutschland als Völkermord anerkannt werden sollen. Die Abgeordneten aller Parteien stimmten unisono mit Ja und fordern damit die Bundesregierung auf,
den Jesiden unter Berücksichtigung ihrer nach wie vor andauernden Verfolgung und Diskriminierung im Rahmen des Asylverfahrens Schutz zu gewähren.
Uns kommt das ganz schön widersprüchlich vor. Einerseits sagt der Bundestag, Jesiden sind nach wie vor schutzbedürftig, da sie in ihrer Heimat Verfolgung und Diskriminierung erleben. Und andererseits wird kurz darauf entschieden, dass Familie Kasim kein Asyl bekommt und nun abgeschoben werden soll. Wie passt das zusammen?
Gut, und selbst? Ja? Schön? Schön, dass ich da sein darf.
Die Wohnung, in der die Kasims leben, ist für 6 Personen sehr klein. Doch vom Balkon aus schauen sie direkt auf einen der vielen Seen in Lüchen. Der 11-jährige Mats begrüßt Amer mit einem High Five. Die beiden älteren Töchter, Sandra und Susan, helfen ihrer Mutter bei den letzten Handgriffen. Das Teewasser kocht schon. Fahima begrüßt mich freundlich. Doch sie wirkt auf mich auch bedrückt und redet wenig.
Guck mal, ich habe auch Kuchen mitgebracht.
Oh, danke.
Ich blicke auf einen Couchtisch, der bereits bis zum Rand gefüllt ist mit Gebäck, Trauben und Nüssen. Dann kommt Celine in die kleine Wohnküche. Celine lässt sich von Amer abknutschen und durch ihre schwarzen Lockenhaare streicheln.
Celine, wie alt bist du?
Sie klappt schüchtern ihre Finger aus.
4? Ah, okay.
In der Wohnküche fällt mir ein kleiner dunkelroter Samtteppich auf, der an der Wand hängt und bestickte Taschen hat.
Was ist da drin? Ne?
Also die hier ist vom Lalisch. Ist Che Autkin.
Lalisch ist der heiligste Tempel der Jesiden. Er liegt im Nordirak. Die Jesiden sind eine ethnisch-religiöse Gemeinschaft, die ursprünglich vor allem im Nordirak, in der Türkei und in Syrien leben. Ihre Religion ist älter als Christentum und Islam und basiert auf einer Mischung aus Mythologien und spirituellen Ritualen, die sich über Jahrtausende hinweg erhalten haben.
Mats holt kleine weiße Kügelchen aus einer der Taschen und legt sie in die Hände seiner älteren Schwester Sandra. Für mich sehen sie aus wie Kichererbsen.
Also aus Sand, Erde und Wasser.
Und Joghurt.
Also schön, Sultan Shiradi.
Jeden Morgen küssen sie diese Kügelchen, erzählt Sandra. Sie erinnern Jesiden an eine weiße Perle aus ihrer Schöpfungsgeschichte. Aus ihr sollen das Leben, die Erde, Sterne, Sonne sowie der Mond erschaffen worden sein.
Ja, das sind die Namen halt von den ganzen Toten.
Mats holt ein Buch, in dem die jesidischen Brauchtümer erklärt werden.
Keine Ahnung. Ich verstehe jetzt auch nicht so. Also wenn es Deutsch wäre, hätte ich besser verstanden.
Und es ist auf Arabisch, ja.
Ja.
Obwohl Mats erst seit anderthalb Jahren hier lebt, kann er mittlerweile besser Deutsch lesen als Arabisch oder Kurdisch. Er ist 11 Jahre alt, will aufs Gymnasium und wie Amer Medizin studieren. Während Mats mir unbeschwert von seinem Fußballverein erzählt, sitzen Sandra und Susan still daneben. Sie sehen mitgenommen aus. Anders als Mats wissen Susan und Sandra darüber Bescheid, wie unsicher ihre Zukunft ist. Sie gehen in die 8. und 9. Klasse einer Oberstufe und wollen danach eine Ausbildung anfangen. Lüchen sei zu einem neuen Zuhause geworden, sagt ihr Vater Said.
Die Menschen sind sehr freundlich, offen und herzlich. Wenn wir auf der Straße spazieren gehen, werden wir immer gegrüßt oder auch angesprochen. Wir fühlen uns in Lüchen sehr willkommen.
Said wirkt auf mich genauso angespannt wie Fahima. Er sitzt mit ernstem Gesicht und aufrechtem Rücken neben seinen Kindern. Dass er mit mir auf Kurmanji und nicht auf Deutsch sprechen kann, sei ihm unangenehm, sagt Amer. Er würde die Sprache auch gerne so gut können wie seine Kinder. Aber ihren Sprachkurs haben die Eltern erst vor kurzem genehmigt bekommen. Heute waren sie zum ersten Mal da.
Wir wollen uns in Deutschland integrieren und die deutsche Sprache so gut beherrschen, dass wir einen Job finden und auf eigenen Beinen stehen können.
Dann schauen alle Celine an. Celine liebt singen und hat im Kindergarten ein neues Lied gelernt. Wir alle hören Celine stolz zu. Ich frage mich, wie viele Jahreszeiten wird sie in Deutschland noch erleben dürfen?
Und dann fängt wieder schon wieder von vorne an. Januar, Februar, März, April.
Seit einem Jahr kämpft die Familie jetzt schon für ihr Bleiberecht. Hat juristische Mittel gegen den abgelehnten Asylantrag eingelegt.
Wir Jesiden sehen Deutschland als unsere zweite Heimat. Und jetzt sagt man uns, wir seien hier nicht willkommen.
In Deutschland lebt die größte jesidische Gemeinschaft außerhalb des Irak. Bis zu 200.000 Menschen sollen es sein. Mehr als die Hälfte von ihnen kam nach dem Völkermord im Jahr 2014.
In jener Nacht konnten wir nicht schlafen. Gegen 2 Uhr morgens erfuhren wir, dass das nahegelegene Dorf Kublat vom sogenannten Islamischen Staat angegriffen und eingenommen worden war. Aus Angst, selbst das nächste Ziel zu werden, blieben wir bis zum Morgengrauen wach.
Said erzählt vom 3. August 2014. Da rückte die Terrormiliz Islamischer Staat in das Gebiet im Nordirak vor, in dem die Qassims lebten. Die Region heißt Sinjar auf Arabisch oder auch Shingal auf Kurdisch.
Gegen 9 Uhr flohen alle, die ein Auto hatten, in Richtung Kurdistan. Wir hatten kein Auto, also hatten wir keine andere Wahl, als zu Fuß in die Berge zu fliehen. Ich trug meinen kleinen Sohn auf dem Arm, meine Frau Fahima hielt unsere beiden Töchter an den Händen und wir machten uns gemeinsam auf den Weg.
Der Berg, von dem er spricht, ist das Sinjar-Gebirge. 100 Kilometer lang und bis zu 1400 Meter hoch. Von der Bergspitze aus kann man viele Kilometer weit sehen. In den Süden Richtung Mosul und in den Norden Richtung Syrien. Auf YouTube gibt es zahlreiche Videos davon, wie Familien sich den Berg hochquälen. Etwa 250.000 Jesiden fliehen ins Sinjar-Gebirge. Für unzählige Menschen ist es die einzige Chance, der Terrormiliz zu entkommen. Mit seinen steilen Hängen ist das Gebirge schwer zu überblicken und schwer zugänglich. Es war eine Art natürliche Festung gegen die IS-Kämpfer. Doch auf dem Berg fehlt es an allem.
Jeder kämpfte nur noch ums eigene Überleben. Wir sahen Kinder und ältere Menschen, die verdursteten. Mit nur einem Liter Wasser im Gepäck hätten wir Kindern das Leben retten können. Aber aus Angst und Panik hatten wir gar nicht daran gedacht, welches einzupacken. Und zu Fuß konnten wir ohnehin kaum etwas tragen.
Hubschrauber der US-angeführten internationalen Koalition versorgen die Menschen auf dem Berg mit Wasser, Medizin und Nahrungsmitteln. Doch für einige kommt das zu spät. Gleichzeitig sehen die Qassims, wie die IS-Terroristen immer mehr der unten liegenden Dörfer einnehmen.
Wir sahen den Rauch über unserem Dorf Dugude, als sie unsere Häuser zerstört haben. Auch ihre Fahrzeuge konnten wir vom Berg aus sehen.
Bei Gott, wir werden die arabische Halbinsel von allen Ungläubigen säubern. Wir erobern den Irak, Syrien, Jerusalem. Wir töten alle, die uns im Weg stehen.
Der IS will die Jesiden systematisch auslöschen und verbreitet seine Hassbotschaften unverhohlen auf Videos in sozialen Netzwerken. In diesen Tagen werden bei den Massakern des IS mehr als 5000 Menschen getötet, etwa 7000 verschleppt und Hunderttausende vertrieben. Die Nachrichtenbeiträge von 2014 dokumentieren, wie grausam der IS gegen die Jesiden vorging.
Die Dschihadisten gingen auf Menschenjagd.
Vielen Muslimen etwa gelten die Jesiden als Teufelsanbeter.
Pläne vor dem Hungertod zu bewahren.
Schwarz gekleidete Männer in gepanzerten
Geist, die tödlich bedrohten Jesiden, Christen und Kurden zu schützen.
Weiße Pickup-Trucks mit aufgeschweißten Geschützen.
Systematischen Missbrauch.
Nichts und niemand hielt sie auf.
Vor der Flucht leben Ames Familie und Fahima mit Mann und Kindern Haus an Haus. Der Überfall des IS trennt die Großfamilie. Amer und seine Eltern fliehen mit einem Auto Richtung Kurdistan und leben dort in verschiedenen Flüchtlingslagern. Fahima, Said und die Kinder müssen im Sinjar-Gebirge verharren, das vom IS umzingelt wird. Dort in den Bergen entsteht das Flüchtlingslager Sadasht.
Hier waren die Familie. Mhm. Ungefähr hier, guck mal, siehst du? Das sind Camps eigentlich.
Ja.
Das ist Sardasht.
In Lüchen auf der Couch sitzend hat Amer Google Maps geöffnet. Er zeigt auf einen Ort mitten im Berg. Fotos zeigen das steinige Plateau, auf dem Container und weiße Zelte stehen, aufgenommen im Winter. Der Himmel ist wolkenverhangen, Kinder spielen im Schnee. In diesem improvisierten Camp ohne fließendes Wasser haben die Qassims gelebt, bis der IS unten im Dorf besiegt wurde, erzählen sie. Dann seien sie in ihr Dorf Dugude zurückgekehrt. Amer zoomt auf das Dorf Dugude.
Hier ist die Straße. Ja, ungefähr hier in diesem Gebiet haben wir gesagt. Das ist das Dorf, so sehr klein und wirklich zur Hälfte ist es zerstört. Also ich weiß 100%, dieses ganze Gebiet bis hier, alles ist so, also die Hälfte davon ist auch so kaputt, also Häuser, die vom ISIS zerstört worden einfach.
Genau in dem zerstörten Teil hatte die Familie ihre Häuser, erzählt Amer. Die seien bis heute kaputt und die Familie habe nicht genug Geld, um sie wieder aufzubauen. Nachdem der IS besiegt war, seien die Qasims in ein anderes Haus gezogen, das Verwandte ihnen zur Verfügung gestellt hätten. Bis heute leben Jesiden dort unter schwierigsten Bedingungen, erzählt Amer. Sie seien in Gefahr, auch wenn der IS mittlerweile als besiegt gilt.
Es ist grausam dort und natürlich wissen wir das. Also die Menschen dort erzählen uns jeden Tag, wie sehr die darunter leiden.
Maria und ich würden gerne nach Sinjar fahren, um uns selbst ein Bild von den Zuständen dort zu machen. Aber Sinjar gilt bis heute als umstritten.
Das heißt, verschiedene bewaffnete Milizen beanspruchen das Gebiet für sich. Deshalb ist es ziemlich schwierig, dort überhaupt hinzureisen. Unter anderem sind Ableger der kurdischen PKK aktiv, die von Europa und auch der Türkei als Terrororganisation angesehen wird. Die Türkei attackiert Sinjar immer wieder mit Drohnen. Anschläge, bei denen auch Zivilisten und Journalisten sterben.
Deshalb beschließen Maria und ich, erstmal nur in die kurdischen Gebiete zu fahren. Offiziell autonome Region Kurdistan-Irak. Sie liegt im Nordwesten des Landes, grenzt an die Türkei und den Iran. Sie hat eine eigene Regierung und gilt als sicherer als der Zentralirak.
Wir wollen dort in eines der Flüchtlingslager fahren, in denen noch immer rund 200.000 Jesiden als Vertriebene im eigenen Land leben. Würden die Qasims abgeschoben werden, müssten vielleicht auch sie in so einem Lager leben. März 2024 ist es soweit. Wir fliegen in den kurdischen Teil des Irak. Abseits einer Landstraße, mitten im nordirakischen Niemandsland, liegt das Qadiya-Camp. Die Gegend ist flach und karg. Die Straßen im Camp vermatscht, weil es seit Tagen immer wieder stark regnet. Parallel zu den staubigen Schotterstraßen säumen sich Zelte und Container, in denen die Geflüchteten leben. Das Qadiya-Camp wird von NGOs auch als VIP-Camp bezeichnet, weil es immerhin Container gibt und nicht nur Zelte. 11.200 Menschen leben hier zurzeit. Eine von ihnen ist Berivan. Sie zeigt auf den Laster mit einem runden Tank, der gerade an uns vorbeifährt.
Das ist die Wassersituation im Camp. Wenn wir Wasser brauchen, informieren wir die Lagerleitung und sie bestellen für uns einen Laster, wenn einer da ist.
Berivan ist 20 Jahre alt. Sie ist groß gewachsen und hat eine sportliche Figur. Auf uns wirkt sie klug und bescheiden. Fließendes Wasser gäbe es nicht, erklärt sie uns. Alle 4 Tage können die Menschen hier ihren Wassertank auffüllen. Auch das Gas für die Heizöfen ist rationiert. Im Winter herrschen oft Minusgrade.
Viele Familien leben in Containern, deren Dächer nicht dicht sind. Bei Regen tropft es dann von der Decke.
Berivan lebt in einem weißen Container am Eingang des Camps. Etwa 20 Quadratmeter teilt sie sich mit ihrer Mutter und 5 Geschwistern. Ihr halbes Leben ist sie schon Vertriebene im eigenen Land.
Ich war 10 Jahre alt, als wir aus Sinjar vertrieben wurden. Seitdem lebe ich in Flüchtlingscamps.
Sinjar liegt gerade einmal 150 Kilometer von hier entfernt. Zurückgekehrt sind die wenigsten. Berivan fühlt sich im Stich gelassen. Die Hilfsangebote werden immer weiter zurückgefahren, erzählt sie uns.
Wie du siehst, ist das Leben nicht einfach. Es gibt keine Arbeit, keine richtige Schule und keine Perspektive. Die starken Regenfälle und die Hitze im Sommer machen das Leben unerträglich. Viele haben deswegen Selbstmord begangen.
Berivan möchte uns zeigen, wo sie zur Schule geht. Wegen ihrer Flucht vor dem IS musste sie die Schule unterbrechen und macht nun erst mit 20 ihren Abschluss. Eine knappe halbe Stunde laufen wir durch das Camp, ganz leicht bergauf. Aus den Zelten dringen Gespräche. Kinder lachen oder Kinder schreien. Kurz bevor der nächste Regen einsetzt, kommen wir an der Schule an. Ein flacher Containerbau mit offenem Innenhof, von dem die Klassenzimmer abgehen. An den Wänden kleben Plakate, die über Minen aufklären und davor warnen, sie aufzuheben. Etwa 500 Kinder und Jugendliche lernen hier im Schichtbetrieb. Morgens auf Kurdisch, abends auf Arabisch. Während der Klassenarbeiten sitzen bis zu 50 Schüler und Schülerinnen in einem Raum, erzählt Berivan.
Deshalb ist es schwierig, gute Noten zu schreiben.
Heute stand eigentlich eine Klassenarbeit an. Doch der Unterricht fällt wegen des Unwetters aus. Berivan will Ingenieurin werden. Sie setzt viel auf den Schulabschluss, denn sie sieht ihn als ihre einzige Möglichkeit für ein besseres Leben. Wir verlassen das Qadir-Camp mit gedrückter Stimmung. Die Kinder und Jugendlichen hier wachsen in Armut auf, haben kaum eine Perspektive. Und sie sind nicht selten traumatisiert, selbst wenn sie den Völkermord gar nicht miterlebt haben. So erzählt es uns Nada Salim, eine Psychologin, die bei der deutsch-irakischen NGO Jihan arbeitet.
Während unserer Sitzungen beobachten wir häufig, dass sich die Kinder gegenseitig Gewalt zufügen. Ein Blick in ihre Biografie und familiären Hintergründe zeigt oft, dass viele von ihnen traumatische Kindheitserfahrungen gemacht haben. Bei einigen fällt auf, dass ihre Denk- und Verhaltensmuster nicht ihrem Entwicklungsstand entsprechen. Sie sprechen über gewaltvolle und belastende Ereignisse, die sie selbst nie erlebt haben. Möglicherweise haben sie nur davon gehört.
Obwohl der Bedarf immer noch groß sei, gehe die finanzielle Unterstützung für Jesiden zurück, erzählt uns Nada Salim. Das gelte für alle jesidischen Flüchtlingslager, nicht nur für die Camps, in denen wir waren. Dabei verfügt der Irak über große Erdölvorkommen und hätte genug Geld, um die Situation der Jesiden zu verbessern.
Der irakische Staat unterstützt uns momentan nicht. Für uns fühlt es sich an, als ob es gar keinen Staat gäbe. Nur die NGOs unterstützen und helfen uns. Sollten sich diese Organisationen zurückziehen, werden wir vermutlich gar keine Unterstützung mehr bekommen.
Uns wird klar, was die Kassims meinen, wenn sie von anhaltender Diskriminierung sprechen. Würden sie in den Irak zurückkehren, müssten sie unter solchen prekären Bedingungen leben. Dass Hunderttausende Jesiden 7 Jahre nach Kriegsende immer noch als Binnenvertriebene im eigenen Land leben, weil ihre Heimatregion noch in großen Teilen zerstört ist, zeigt das Ausmaß der Vernachlässigung.
Und auch aus Deutschland kommt weniger Geld. Nach unserer Rückkehr nach Berlin wenden wir uns an das Entwicklungsministerium, fragen nach dem Grund. Inzwischen habe sich die Lage deutlich verbessert, teilt man uns mit. Deshalb werde die humanitäre Hilfe schrittweise zurückgefahren.
Mit dieser, Zitat, verbesserten Lage begründet das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, kurz BAMF, auch seine Entscheidung, den Kassims in Deutschland kein Asyl zu geben. Grundlage dafür ist der sogenannte Lagebericht vom Auswärtigen Amt. Den gibt es zu jedem Land. Er soll die tatsächlichen Bedingungen vor Ort beschreiben.
Der Lagebericht ist nicht öffentlich, aber uns liegt die Fassung vom April 2024 vor. Weil er als sogenannte Verschlusssache eingestuft ist, dürfen wir nicht direkt daraus zitieren, nur sinngemäß wiedergeben.
Dort heißt es, das Auswärtige Amt gehe derzeit nicht davon aus, dass Jesidinnen und Jesiden im Irak systematisch verfolgt werden, so wie es während der Herrschaft des sogenannten IS zwischen 2014 und 2017 der Fall war.
Sowohl die irakische Zentralregierung als auch die kurdische Regionalregierung bekennen sich laut dem Bericht dezidiert dazu, die Situation der Jesiden verbessern und ihnen Schutz gewähren zu wollen.
In der Praxis werde das jedoch nicht immer eingelöst, heißt es weiter. Angehörige von Minderheiten, darunter auch Jesiden, seien im Alltag weiterhin Diskriminierungen ausgesetzt.
Okay. Der IS gilt seit 2017 als besiegt. Das ist ganz klar eine Verbesserung der Lage. Und man sollte meinen, dass seitdem auch genug Zeit vergangen sei, um eine zerstörte Region wieder aufzubauen. Wurde sie aber nicht. Deshalb leben ja noch Hunderttausende Jesiden in Flüchtlingslagern. Und der Irak scheint im Gegensatz zu seinen Bekenntnissen nicht wirklich die Absicht zu haben, die Lage der Jesiden im Land zu verbessern.
Wir wollen mit dem BAMF über die Abschiebung von Jesiden und insbesondere den Fall Kasim sprechen. Versuchen über Monate hinweg immer wieder ein Interview zu bekommen. Aber die Behörde will nicht. Also fragen wir schriftlich nach Familie Kasim, worauf uns das BAMF schreibt.
Die Anträge auf Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft, auf Asylanerkennung und auf subsidiären Schutz wurden als offensichtlich unbegründet abgelehnt. Abschiebungsverbote lagen nicht vor.
Offensichtlich unbegründet. Negativer kann eine Asylentscheidung eigentlich nicht ausfallen.
Um die Argumentation vom BAMF besser zu verstehen, schauen wir uns den Ablehnungsbescheid der Familie genau an. Er besteht aus 14 Seiten Bürokratendeutsch. Fast jeder Satz verweist auf Urteile, Gesetzesparagraphen oder UN-Berichte. Es wird auch auf die schwierige Situation im Irak eingegangen.
Der Irak kann die Grundversorgung der Bürger nicht stetig und in allen Landesteilen gewährleisten. Trotz internationaler Hilfsgelder bleibt die Versorgungslage für ärmere Bevölkerungsschichten schwierig. Die hohe Arbeitslosigkeit führte zu flächendeckender Armut. Und der Zugang zum Arbeitsmarkt ist für Binnenvertriebene und Rückkehrer aufgrund des verbreiteten Nepotismus weiterhin schwierig. Besonders in ehemals vom IS besetzten Gebieten leiden über 1 Million Iraker unter Nahrungsmittelknappheit.
Was mich wundert, dass die Kasims Jesiden sind und einen Genozid überlebt haben, spielt bei der Begründung gar keine Rolle. In dem Ablehnungsbescheid kommt das BAMF zu dem Schluss,
dass die Antragsteller ihr Heimatland aus asylfremden Motiven, zwecks besserer Zukunftschancen, somit zur Verbesserung ihrer wirtschaftlichen Situation verlassen haben.
Puh, das ist echt hart. Denn was das BAMF hier schreibt, heißt, die Kasims sind Wirtschaftsflüchtlinge. Mehr nicht.
Also Wirtschaftsflüchtlinge sind die Kasims schon deshalb nicht, weil sie einem Genozid entkommen sind.
Kariba Hagemann ist die Anwältin der Kasims. Sie kann das Urteil des BAMF nicht nachvollziehen.
Weil die Verfolgung nach wie vor im Irak andauert. Als Resultat des Genozides leben die Kasims immer noch oder haben teilweise in Ruinen gelebt, bevor sie nach Deutschland gekommen sind. Als Resultat des Genozides ist bis heute im Ort, wo die Kasims gewohnt haben, gibt es keine Arbeitsmöglichkeit.
Für das BAMF scheint etwas anderes zentral zu sein. Denn es beschäftigt sich über mehrere Seiten mit einer Aussage der Kasims aus der persönlichen Anhörung. In der erklären Asylsuchende, warum sie geflohen sind.
Fahima und Said sagen, sie seien vor ihrer Ausreise bedroht worden. Per SMS und dann auch per Telefon. Todesdrohungen gegen sie und auch gegen die Kinder. Uns erzählt Said das so.
Damals, als wir noch im Irak lebten, erhielten wir ernsthafte Drohungen. Das habe ich dann später auch bei meiner Anhörung in Deutschland geschildert. Die haben mich dann gefragt, warum ich meine Telefonnummer nicht geändert habe. Doch die Person hatte bereits alle Informationen über uns. Es wäre ein leichtes gewesen, uns trotzdem zu finden. Dann sagten sie, ich hätte nach Kurdistan fliehen können. Aber ich antwortete, dass die Drohungen womöglich von dort kamen. Im Irak habe ich meine Kinder aus Angst nicht mehr zur Schule geschickt. So groß war meine Sorge, dass ihnen etwas zustoßen könnte.
Doch bei den Anhörungen von Fahima und Said kommt es zu einem Widerspruch. Darüber, wann die Drohungen angefangen haben. Schon im Flüchtlingslager 2015? Oder erst 4 bis 5 Monate vor der Ausreise Richtung Deutschland? Ihre Aussagen fielen unterschiedlich aus. Auch auf die Frage hin, von wem die Anrufe kamen, konnten sie nicht antworten. Das BAMF schreibt:
Trotz gezielter Nachfragen, wer die Absicht verfolgt haben könnte, ihn mit dem Tod zu bedrohen, gelang es dem Antragsteller nicht, konkrete Verfolgungsakteure bzw. als solche in Frage kommende Personen, Organisationen zu benennen.
Deshalb kommt das Amt zu dem Schluss:
Es wird insgesamt der Eindruck gewonnen, dass sich die Antragsteller eine Verfolgungsgeschichte ausgedacht haben, um ihre Asylbegehren in Deutschland zu begründen und ihre Chancen im Asylverfahren zu erhöhen und somit der Armut zu entkommen.
Okay, jetzt sind wir ganz schön durcheinander. Warum können die Kasims nicht präzise und verständlich erklären, von wem die Todesdrohungen kamen und wann? Und warum spielt ihr Überleben des Völkermords und seine Folgen für die Entscheidung des BAMF praktisch keine Rolle?
Wir werden diesen Fragen nachgehen und werden nochmal in den Irak reisen. Dieses Mal tatsächlich nach Sinjar selbst, in das Dorf der Qasims. Wir wollen dort mit ihren Verwandten sprechen. Wie leben sie heute in dem Ort, an dem vor 10 Jahren der Völkermord stattgefunden hat? Und was ist eigentlich mit den Tätern von damals passiert? Wo sind sie heute? Aber ob wir es überhaupt in die hochmilitarisierte Region schaffen, das wissen wir nicht. Denn Ausländer werden vom irakischen Geheimdienst gerne mal für Spionageagenten gehalten.
Letzter Checkpoint vor Sinjar. Wir dachten schon, wir haben es geschafft. Der dauert jetzt ein bisschen.
Ich weiß nicht, da kann ja alles Mögliche im Hintergrund laufen, was überhaupt nichts mit uns zu tun hat.
Was wir im Irak erlebt haben und ob die Qasims tatsächlich dorthin abgeschoben werden, das erfahrt ihr in der nächsten Deep-Doku-Folge. Zu hören nächsten Mittwoch in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
Diese Geschichte haben euch Johanna Sargmeister und ich, Maria Caroline Wölfle, erzählt. Für den Ton waren Martin Scholz und Nina Kluge verantwortlich. Regie hat Giuseppe Maio geführt und Redaktion hatte Gabriela Hermer. Und wenn ihr euch für aktuelle Themen interessiert und für tiefgründig und spannend erzählte News, dann habe ich noch eine Empfehlung für euch. 11KM, der Tagesschau-Podcast. In jeder Folge taucht ihr ab. In ein Thema in aller Tiefe. Von Donald Trumps Zoll-Zickzack über russische Sabotageversuche mitten hier in Deutschland bis zu extremen Waldbränden in Europa und dem gefährlichen Kampf dagegen. ARD-Journalistinnen und Journalisten erzählen bei 11KM von ihren Recherchen und ihr seid mit dabei, am Ort des Geschehens oder beim zentralen Moment der Recherche. 11KM, der Tagesschau-Podcast, erscheint täglich von Montag bis Freitag in der ARD-Audiothek und auf allen anderen Podcast-Plattformen.